Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Willkommen, mein heutiger Gast ist Niklas Tober. Niklas hat Finance Management und Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich kenne Niklas über seine Tätigkeit bei der Kanzleiberatung und habe ihn als Digitalisierungsexperten schätzen gelernt. Niklas, schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank, Daniel. Freue mich, da zu sein.
Wie bist du denn in die Nische der Steuerberatung gerutscht?
Ursprünglich hieß das mal bei mir Sport- und Eventmanagement, aber dann während des Studiums habe ich dann festgestellt, dass mich doch der ganze Finance-Part ein bisschen mehr interessiert. Und spätestens im Master war dann klar, dass es irgendwas in der Richtung werden würde beim Finance-Master, der dann dual lief. Und da durfte ich schon als Werkstudent meine ersten 4-3-Buchhaltungen durchführen, sprich so ein paar Einnahmeüberschussrechner buchen, und habe dann auch festgestellt, dass das, was die uns im Studium mit 10% Steuersätzen und sowas beigebracht haben, recht wenig mit dem Dativkontenrahmen zu tun hatte. Und dann war schnell klar, ja, das passt. Und über die Jahre hinweg dann, als es dann in der Kanzlei fachlich auch richtig rund ging und man, also die ersten 3 bis 5 Monate im Jahr, das war eine WP-Kanzlei, mit dem Koffer unterwegs war damals noch, war ja noch nicht alles so digital. Und damals darf ich hier wirklich sagen. Und dann habe ich aber auch festgestellt mit der Zeit, ja, das ist cool, das macht Spaß, man lernt da eine Menge. Vor allem lernt man ja auch die Betriebe auf Herz und Nieren kennen. Ich hatte aber dann schon immer mehr Lust, auch in so Gestaltungsberatungen, Optimierungsberatungen reinzugehen. Und immer wenn es aber so, wie es ja häufig, du weißt es noch besser natürlich als ich, im Steuerrecht um irgendwelche Pauschalbeträge ging, muss ich sagen, hatte ich immer Schwierigkeiten, mir das sinnvoll zu merken. Weil ob jetzt die Werbungskosten dann 1.000 Euro oder 1.101 Euro waren, ich habe es nicht immer ganz verstanden. Und das so hinnehmen, konnte ich auch nicht. Gleichzeitig wuchs ja aber noch der Bedarf an Optimierungsberatungen und die auch durchzuführen. Ja, und dann, wie das immer so ist, am Ende kommt irgendwann die Entscheidung, machst du einen Steuerberater, ja oder nein? Und die Kanzlei hätte es gut gefunden und ich fand es am Anfang auch cool, dann nach 2,5 Jahren Vollzeittätigkeit mich auf einen Steuerberater vorzubereiten. Aber kurz bevor ich dann diesen Vorbereitungskurs auch buchen wollte, war so ein Hallo-Wach-Moment, wo ich gemerkt habe, nee, eigentlich, du fändest das zwar cool, dich auch Steuerberater zu bezeichnen, aber eigentlich willst du doch was ganz anderes. Und hast du doch auch hier in der Kanzlei schon gemacht. Ich habe zum Beispiel damals die Einführung der E-Bilanz in der Kanzlei auch intern betreut, was jetzt, sollte man meinen, ein kleines Projekt war, aber mit diesen ganzen Zuordnungstabellen natürlich echt gigantisch. Und im Fun Fact, dass das Finanzamt die Sachen ja auch gar nicht ausdrucken konnte oder irgendwie darstellen konnte, obwohl wir es dann schon übermittelt haben. Genau, und dann haben wir das dann eben durchgeführt. Das hat gut geklappt und in dem Bereich wollte ich weiter tätig sein. Und ja, dann habe ich mal geschaut, was die DATEV so anbietet als Alternative und bin dann bei der DATEV gelandet. Und dann hieß es wieder Koffer, hieß es auch Firmenwagen und war dann locker 4-5 Jahre im Außendienst tätig und habe dann wirklich sehr viele Kanzleien unterschiedlicher Größe im Bereich digitale Prozesse beraten. Das war der Einstieg des Ganzen. Und das mache ich bis heute mehr oder weniger immer noch in ähnlicher Form.
Ja, also viele Kanzleien kennenlernen hat echt einen riesen Vorteil. Man denkt ja mal, Steuerberater arbeiten gleich, aber das ist nicht so. Da gibt es wirklich riesige Unterschiede. Und man kann auch nicht Mitarbeiter einfach von einer Kanzlei zu einer anderen schicken, weil die ein komplett anderes Arbeiten haben. Im Idealfall ist das Ergebnis natürlich das gleiche, aber der Weg dahin ist doch sehr verschieden.
Ja, genau. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Varianten des Bescheidprüfungsprozesses ich mittlerweile schon erleben durfte. Also ich war letztens noch in einer Kanzlei in NRW, die lassen ein Anschreiben zur Bescheidprüfung von einem Sachbearbeiter erstellen, dann unterschreibt das danach der Steuerberater, also wird wirklich ausgedruckt, dann unterschreibt das der Steuerberater, danach unterschreibt es der Partner und dann verlässt es erst endgültig die Kanzlei. Gestern war ich in einer Kanzlei, wo es völlig selbstverständlich war, dass die Mitarbeiter, die ein sogenanntes Zeichnungsrecht sich erarbeitet haben, also klar, einen gewissen Vertrauensbonus braucht man ja, die Sachen vollständig alleine rausschicken. Und ich habe auch schon 2 Kanzleien erlebt, die haben das Sekretariat in diesem Bereich geschult. Die haben also dann gesagt, hier fangt erstmal bitte an, direkt Bescheide für die auch elektronische Bescheiddaten zu bekommen, also diese Elster-Daten. Prüft die mal bitte direkt, ob rote Zahlen da sind, ja oder nein. Und wenn eben keine Abweichungen sind und keine Hinweise im Erläuterungsteil, dann könnt ihr ja auch direkt schon mal das Anschreiben erstellen und uns zur Freigabe schicken über DMS in dem Fall, Dokumentenmanagementsystem. Ja, und dann lief das aber irgendwann so gut, da haben die gesagt, ja gut, jetzt weiten wir das erstmal aus, dann macht ihr das auch für andere Bescheidtypen und dann haben die Sekretariate das irgendwann für alles ungleich Feststellungsbescheide gemacht. Und dann hat man gemerkt, ja, die haben das drauf und die haben mittlerweile natürlich auch ein Störgefühl, wenn sie merken, das müssen wir nochmal jemandem vorlegen. Und zack, haben die das dann so weit ausgebaut, dass das Sekretariat diese 60-70% der Bescheide, die reinkommen und ohne Abweichungen sind, direkt schon abfrühstücken. Und da geht das dann nicht noch über 3-4 Schreibtische, geschweige denn, dass das in irgendwelchen Unterschriftenmappen durch die Kanzlei getragen wird. Und das ist ein Beispiel. Und ich könnte jetzt gleich noch 15 weitere locker nennen, woran man das echt festmachen kann, dass du selbst bei einem hochstandardisierbaren Kanzleivorgang, der zigfach, hundertfach, tausendfach im Jahr ausgeführt wird, eine maximal unterschiedliche Ausprägung in den Kanzleien hast. Und natürlich gibt es dazwischen auch jede Variante.
Genau so ist es aber doch auch richtig. Also zu versuchen, diese Standardprozesse wegzubekommen vom Berufsträger, vom Fachmitarbeiter. Letztendlich, wir haben zu wenig Steuerberater, wir haben zu wenig fachliche Mitarbeiter und wir kriegen die auch nicht schnell genug ausgebildet. Das dauert halt nur mal Jahre. Das heißt, gerade so Tätigkeiten, wo man sagt, die kann man relativ schnell erlernen. Also die auszugliedern auf das Sekretariat oder auf Quereinsteiger, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und ich sage immer, wenn der Bescheid ja mit der Erklärung übereinstimmt, kann ich ja höchstens noch einen Fehler finden, den ich vorher selber reingebaut habe. Also sofern das ja 1:1 stimmt, sollte man auch meinen, dass ich keinen Fehler mehr finde als Berufsträger.
Ja, genau. Und ich gehe ja auch, wenn ich das dann umstelle, nie sofort 100% ins Risiko. Ich kann ja immer noch diese Review-Schleife am Anfang mit einbauen und dann selbst entscheiden, wann ich dann vorgelagerte Leistungserstellung komplett auf eine andere Abteilung outsource sozusagen. Und das geht natürlich auch bei dem Beispiel Übermittlung von Steuererklärungen. Also da gibt es auch die Variante, dass der Mandant, nehmen wir jetzt auch wieder, um ein griffiges Beispiel zu haben, bei der Einkommensteuererklärung, dass der Mandant immer die Originalformulare unterschreiben muss, weil die Kanzleiinhaber erinnern sich dann meistens auch noch an dieses BFH-Urteil, komprimierte Erklärung reicht nicht, der Mandant muss sehen, was er noch hätte ausfüllen können, also muss er das Originalformular unterschreiben. Dann gehen manche Kanzleien dazu hinüber und der Mandant kriegt nur noch eine Freigabeerklärung, sprich eine DIN A4-Seite, wo dann referenziert wird auf mit der Telenummer auf die jeweiligen Dinge, die der Mandant dort freigeben muss. Auch eine Variante. Ich habe aber auch schon Fälle erlebt, gerade im Einkommensteuerbereich, das ist ja auch eine paradoxe Situation. Der Mandant beauftragt die Kanzlei für etwas, was er selbst meistens nicht kann. Manchmal will er es nicht, aber meistens kann er es ja nicht, ist fachlich nicht geeignet. Und dann soll er das aber gleichzeitig wieder freigeben, dass das in Ordnung ist, was der Steuerberater da vorbereitet hat. Und deswegen gehen auch manche Kanzleien dazu hinüber, ich kenne locker schon 3, und sagen, lieber Mandant, hier ist deine EST-Erklärung, die werden wir in 3 Wochen übermitteln. Wenn du einen anderen Übermittlungszeitpunkt wünschst oder Einwände hast, melde dich gerne bei uns, ansonsten ist das Thema durch. So, und natürlich, in über 90% der Fälle meldet sich der Mandant nicht mehr. Und das macht einen super schlanken Workflow, weil ich ja bereits mit Abschluss der Erklärung dieses Übermittlungsdatum in 3 Wochen festsetze und da muss ich nicht mehr hinterherlaufen, da muss ich nicht mehr den Rückläufer verarbeiten und an den Sachbearbeiter weiterleiten und den Fall nochmal neu aufmachen. Ich kann mit Abschluss der Erklärung alles fertig fakturieren, den Auftrag abschließen und die Übermittlung bereits vorterminieren. Und das ist natürlich auch ein Riesenunterschied, gerade bei so nicht gerade immer super stark renditeträchtigen Einkommensteuererklärungen.
Ja, also du hast völlig recht. Ich glaube, ich kenne in meiner Berufsbahn alle Varianten, die du gerade beschrieben hast. Mit wir drucken 3 Ausfertigungen, lassen alles unterschreiben, verteilen die bis zu wir drucken nur noch ein Blatt und schicken das per Mail an den Mandanten. Also da haben wir auch alles durch und ich finde, das ist auch etwas, das sich verändert im Laufe der Zeit.
Ja, definitiv. Also die Risikoneigung ist auch eine ganz unterschiedliche mittlerweile. Und ich habe auch schon jetzt, um mal ein weiteres Extrem zu nennen, mit Kanzleien, also es sind ja immer dieselben Schleifen, die man durchführt. Wenn du versuchst, einen digitalen Prozess einzuführen oder andere Zuständigkeiten zu bestimmen, du hast deinen jetzigen Prozess und versuchst ihn irgendwie eins zu eins in die digitale Welt zu übertragen. Und dann stellst du halt fest, läuft nicht, und dann merkst du, ich muss den Prozess neu gestalten, also optimieren. So, und das haben wir natürlich auch bei der digitalen Signatur. Da gibt es ja mittlerweile zig verschiedene Listen, welche Unterschriftsgrade, wir haben ja dann einfach fortgeschritten qualifiziert, je Dokumententyp eingefordert werden. So, und meistens läuft das immer bei der Freigabe der Steuererklärung einwandfrei durch. Aber dann kommst du irgendwann zum Jahresabschlussbericht. So, und dann gibt es verschiedene Stellungnahmen, zum Beispiel von der Bundessteuerberaterkammer, die sagt dann beispielsweise, der Steuerberater, der muss fortgeschritten signieren, mindestens, und der Mandant aber qualifiziert, weil ja laut HGB, ich glaube, du weißt es jetzt wieder besser, 305 HGB oder so, er als Kaufmann das unterschreiben muss. So. Das kriegst du ja da nicht hin, weil für eine qualifizierte Signatur müsste der Mandant ein Authentifizierungsverfahren durchlaufen und müsste dann mit seinem Perso vor der Webcam sitzen und mit etwas Glück dann irgendwann den Bericht signieren. Also da wäre ja der digitale Vorgang sehr viel aufwendiger als der Papiervorgang. So, deshalb, dass viele Kanzleien nicht machen. Es gibt aber auch da den Praktikeransatz, dass man sagt, na gut, wir schicken dem Mandanten einfach den Jahresabschlussbericht in PDF-Form. Manchmal sagen die Kanzleien, okay, wir machen vorher unsere fortgeschrittene Signatur drauf. Manchmal machen sie es aber auch einfach nicht, weil man sieht ja, dass es von der Kanzlei kommt. Und wir weisen im Anschreiben dem Mandanten darauf hin, dass er als Kaufmann eben die Pflicht hat, den zu unterschreiben. Ob er den Bericht aber dann ausdruckt und nochmal signiert oder nicht, das ist der Kanzlei dann egal. Sie haben ihn auf seine Pflichten hingewiesen. Und das ist natürlich auch wieder ein sehr viel einfacherer Prozess, als alles, was ich da vorher mit der digitalen Signatur inklusive Mandant versuche. Aber da kommt man eben auch nicht gleich drauf. Da muss man schon ein paar Mal gegen den Poller rennen und dann ist es ein Praktika-Ansatz wieder.
Da haben wir uns auch lange für gebraucht, also diese Prozesse umzustellen von, es muss alles der Partner sichten, alles auch diesen ganzen Umbrüchen, ich drucke es aus, unterschreibe es, scanne es nachher wieder ein. Da war viel Überzeugungsarbeit notwendig, dass wir diese Prozesse ein bisschen umstellen und verschlanken. Aber wir haben zum Beispiel beim Thema Unterschriften nachher mal irgendwann einen Beitrag aus der IBW-Kanzleiführung gefunden, wo ein Kollege aufgeschrieben hat, was wer unterzeichnen darf, und haben das dann für uns genutzt. Und da haben wir gesagt, okay, kann richtig, kann falsch sein, aber dann haben wir uns zumindest an Leitfaden gehalten. Und man ist erstaunt, wie wenig man als Steuerberater unterschreiben muss, weil viele Kollegen unterschreiben jedes Schreiben. Das klappt auch vielleicht in einer Drei-Mann-Kanzlei. Wenn man aber 20, 30 oder 50 Mitarbeiter hat, kann man nicht mehr jedes Schreiben selbst unterschreiben. Da muss man schon gut verteilen. Was mich nach wie vor immer frustriert, ist so Sachen, dass man zum Beispiel Kündigungen noch immer hoheitlich selbst als Steuerberater unterschreiben muss. Wo ich sage, naja, das ist ja eigentlich eine Arbeit, die kann ich ja sehr gut ins Sekretariat auslagern. Also wenn ich sage, den Vertrag oder dem Mandanten, dass das passt nicht mehr, bitte schreibt den Kündigung. Und da muss ich das Ding noch mal selbst unterschreiben. Das ist für mich auch wieder ein Prozess, wo ich sage, der kostet nur unnötig Zeit.
Ja, absolut. Und auch die ganze Übermittlung von Steuererklärungen können dort auch durchgeführt werden. Und ich habe sogar einen Fall erlebt, also häufig, es schwankt immer so ein bisschen, mal fehlen FIBO-Leute in den Kanzleien, mal fehlen Lohnleute. So, und dann hatten wir in einer Kanzlei ein sehr akutes Lohnproblem bei den Fachkräften. Und dann haben wir gemerkt, na gut, wir kriegen die Mandanten nicht immer sofort digitalisiert. Wir kriegen es nicht hin, dass die Bewegungsdaten, die Zeiterfassungszettel, dass die alle dann strukturiert über den Lohnimportdatenservice und so weiter eingespielt werden, weil die Mandanten häufig diese Software dafür gar nicht nutzen, die notwendig wäre. ISBL-Vorerfassung, also so eine Excel-Vorerfassungsliste, wollte der Mandant auch nicht nutzen. Also haben wir diese blöden Stundenzettel da liegen. Der Mandant zahlt aber seine Rechnungen. Und es ist natürlich dämlich, dafür eine hochbezahlte Fachkraft zu beschäftigen, diese Stundenzettel abzutippen. Also sind wir wirklich hergegangen und haben diese Leistung im Bereich Lohn gesplittet in eine Erfassungs- und vorbereitende Tätigkeit und in eine wirkliche Abrechnungstätigkeit. Und das konnten auch dann diese vorbereitende Tätigkeit völlig ungelernte Fachkräfte durchführen, weil es ja so oder so den Review danach noch kam. Und damit brauchten wir dann auch, zumindest hatten wir dieses die Notwendigkeit, Leute einzustellen, ein Stück weit reduziert.
Ja, so ist es auch genau richtig. Wir haben bei uns auch zwei Quereinsteiger und wir sind mit denen sehr zufrieden und die sind aber auch mit uns sehr zufrieden, weil die einen tollen Job haben, einen trockenen Arbeitsplatz im Büro, nett behandelt werden. Das heißt, die passen hier gut hin und wir haben jemanden, der den Job mit Leidenschaft macht, weil das ist für die was Neues und nicht für den Sachbearbeiter, der seit 15 Jahren so Standard macht, für den das eigentlich nur ein bisschen lästig ist, sodass eigentlich alle gewonnen haben.
Ja, und das geht ja auch im Bereich der klassischen Korrespondenzerstellung ganz wunderbar. Das ist ein Feld, mit dem ich mich extrem wirklich seit jetzt 2 Jahren beschäftige, weil ich merke, was man da rausholen kann. Es ist auch da wieder ein bisschen paradox. Ich darf ja auch bei diversen Kanzleinetzwerktreffen dabei sein oder ich habe auch meine eigenen Kanzleirunden. Und man spricht so über diese ganz hochtrabenden Dinge. Also natürlich habe ich auch mittlerweile den Microsoft Copilot auf meiner lokalen Ebene und spiele damit rum und mache da irgendwelche schönen Bildchen. Aber die Realität ist ja nach wie vor, dass zumindest 85% der Kanzleien in etwa diesen Dativ-Arbeitsplatz nutzen. Und wir wissen auch, der wird uns locker noch die nächsten 5 Jahre erhalten bleiben. So, und dann brauche ich nicht lange über irgendwelche krassen Tools zu sprechen, wenn ich da noch so viel Potenzial habe, dass ich heben kann. Und wenn ich mir dann diese Vorlagen anschaue, und ich habe da wirklich auch mit KI experimentiert und auch mit datenschutzkonformer KI. Es gibt ja zum Beispiel das Unternehmen Aleph Alpha, das ist ja das deutsche KI aus Heidelberg. Und da habe ich versucht, standardisierte Stichworte, Prompts für eine Bescheidprüfung zu generieren und dass dann immer ein standardisiertes Anschreiben auch dann danach generiert wird. Hat aber einfach nicht funktioniert. Da kam immer irgendwie was anderes raus. Und da war die Erkenntnis, wir müssen die Vorlagen maximal standardisieren und automatisieren. Wir müssen die Dateiformate auf das Neueste bringen, damit das wirklich super gut läuft, dass jeder, der die Vorlagen benutzt, denselben Output erhält, dass möglichst wenig Ladezeiten dabei sind. Und dass auch ein Sachbearbeiter, der jetzt mal einen Bescheid geprüft hat oder meinetwegen auch mal eine Steuererklärung fertig vorbereitet hat, das Paket, das Ausgangsdokument, nur noch an das Sekretariat weiterleiten muss mit dem Kommentar Vorlage 305. Und dann wissen die sofort, was zu tun ist. Und da schlummert in den Kanzleien noch so viel Potenzial, dass ich habe das handgestoppt. Also wenn man manchmal auf eine Vorlage klickt, bis die erstmal erstellt ist, vergehen nicht selten 40 bis 50 Sekunden. Und allein durch eine Aktualisierung der ganzen Stammdatenplatzhalter und so weiter, die da drin sind, und des Dateiformats der Vorlage selbst, kann man das auf 7 bis 8 Sekunden runterdrücken. Also allein dadurch habe ich schon übers Jahr verteilt massiv gespart. Und dann ist es immer noch so, dass die Mandanten dieses Standard DIN A4 Anschreiben erhalten. Entweder als PDF oder auch in anderer Form. Aber jetzt ist es auch nicht mehr der Standard, dass der Mandant seine Anschreiben per Brief erhält, sondern es gibt die Cloud, es gibt den Teams-Chat, es gibt andere Eingabemasken. So, und wie kriege ich das jetzt hin, dass ich eben dieselben Infos schnell dann über diese alternativen Wege bereitstelle, ohne jedes Mal das mit Schleifchen versehene Anschreiben zu erstellen. Und daran haben wir jetzt auch gearbeitet und haben jetzt einen Weg gefunden, wie man dieselben Inhalte aus der Vorlagenverwaltung nur durch Klick auf einen Button in der Taskleiste direkt in die Zwischenablage bringen kann, in 2 Sekunden. Also es sieht einfach so aus, derselbe Sachbearbeiter erstellt jetzt für das Seniorenmandat sein klassisches Anschreiben, wählt die Vorlage aus, zack, alles schön mit Briefkopf und mit dem Foto der digitalen Unterschrift, perfekt, so wie es sein soll. Dann hat er aber das andere Mandat, das Startup, und da gibt es eine Kanzlei-Cloud, die im Einsatz ist. Und der kriegt seinen Bescheid darüber bereitgestellt, braucht aber auch die Info, passt das alles, wie hoch ist der Nachzahlungsbetrag und so weiter. So, und dann nimmt der Mitarbeiter dieselbe Vorlage, klickt aber vorher auf den Button in der Taskleiste, von TextNext heißt das in dem Fall, und dann wird im Hintergrund, dass alle Platzhalter werden wieder gefüllt und er hat direkt den Text in der Zwischenablage, geht also dann in die Cloud, hat da sein Dokument reingezogen oder per Schnittstelle hochgeladen, macht nur noch Steuerung V, also einfügen, und zack, hat der Mandant seinen Text und ich muss nicht wieder diese ganzen drumherum Geschichten bauen, die ich sonst immer klassisch früher noch gemacht habe. Und das ist ja das Wichtige. Du hast alle Mandantentypen. Du hast alle Korrespondenzszenarien. Und der Kanzleienhaber, der mir sagt, wir haben nur noch 100% digital und wir haben nur noch junge und frische Mandate, das glaube ich einfach nicht. Es gibt in jeder Kanzlei noch auch die berechtigten Mandate, wo man sich hinsetzt, wo man eine Steuererklärung in Papierform bespricht. Und ich muss trotzdem die Arbeitsschritte in der Kanzlei für jedes Mandat standardisiert halten und auch effizient halten. Und da ist noch so viel Potenzial drin in ganz vielen Kanzleien, meiner Meinung nach.
Okay, das heißt, du sagst, da ist unglaubliches Einsparpotenzial. Jetzt hast du ja als festen Partner die PMPG. Früher war das die Kanzlei mit dem Jeans-Faktor. Ich glaube, die haben einen neuen Spruch, oder? Hat sich das ein bisschen geändert? Ja,
ich glaube, der Jeans-Faktor ist immer noch dabei. Also es wird auch, meine ich gerade, eine neue Homepage gebaut, vollkommen richtig. Weil ja, die sind da bewusst ein bisschen unkonventioneller unterwegs, genau.
Ja, das passt ehrlich gesagt zu uns. Wir sind ja auch ein bisschen so bei der Kontax. Ich kenne auch einige eurer Partner. Wir treffen uns ab und zu schon mal bei Veranstaltungen. Man läuft ja immer wieder über den Weg, wenn man so in der Nachbarschaft wohnt und arbeitet. Würdest du denn sagen, das ist vielleicht nicht allen Zuschauern bewusst, die PMPG hat mehrere hundert Mitarbeiter. Würdest du denn sagen, man kann diese Vorgehensweise auch auf die typische kleine und mittlere Kanzlei mit 3 oder 13 oder 30 Mitarbeiter ausrollen?
Ja, also 100%ig. Und das mache ich ja auch regelmäßig. Also ich bin 3 Tage fest bei der PMPG als interner Digitalisierungsberater. Die haben 11 Standorte. Da gibt es an jedem Standort gibt's einen Fachassistent Digitalisierung, der dann der Multiplikator ist für das, was wir uns dann immer so schön ausdenken. Und das, was wir hier umgesetzt haben, zum Beispiel diese neue Standardisierung. Also wir haben ein ganzes Vorlagenteam mittlerweile, weil so viel Feedback da reinkommt. Ich merke ja immer, ob eine Software intensiv genutzt wird oder nicht, wenn ganz viel Feedback und ganz viele auch Beschwerden dazu kommen. Und das ist immer ein positives Zeichen. Und deswegen gibt es mittlerweile 2 Personen in der Kanzlei, die nichts, also das heißt nichts anderes, aber die hauptsächlich dafür verantwortlich sind, diese Vorlagenanpassungswünsche durchzuführen. Und wir haben einen Joe Fix einmal im Monat, wo wir immer wieder darüber sprechen. Ja, aber ganz ehrlich, die Vorlagen, die wir in der Bescheidprüfung nutzen, die wir im Bereich Übersendung Jahresabschlüsse, FIBU-Auswertungen, Lohnauswertungen nutzen, das sind in Summe mittlerweile 100 bis 150 Stück, die kann jede Kanzlei problemlos für sich anwenden. Und dadurch, dass wir die ja auch so konstruiert haben, dass sie in einem Chatfenster funktionieren, dass sie mit digitalem Briefkopf funktionieren, dass sie variabel die Unterschrift des Partners als Foto oder aber die des Mitarbeiters einführen können, kann man die auch in jeder Kanzlei problemlos importieren. Und natürlich ist der Slang, ist die Schriftart vielleicht unterschiedlich. Das darf ja auch alles sein, das soll auch alles sein. Aber inhaltlich machen wir da alle dasselbe.
Hast du denn einen Tipp für so, ich sag mal, eher noch klassisch orientierte Kanzleien, wie man gut mit der Digitalisierung starten kann, dass man ein einfaches Projekt hat, was vielleicht auch direkt viel bringt?
Ja, aus meiner Sicht alle Mandanten anschreiben und entweder einfach sagen, dass man nur noch digitale Korrespondenz und digitale Signatur und digitalen Rechnungsversand macht. Man darf ja jetzt auch auf die digitale Rechnungslegungspflicht, die spätestens ab 1.1.2026 ja kommt. Vorher muss ich sie zumindest empfangen können. Darf man ja auch jetzt als Cliffhanger hinweisen. Und auch das ist schon wieder ein Einfallstor, um den Mandanten von seiner Word- und Excel-Rechnungsschreibung wegzubekommen, hin zu den üblichen Lösungen. LexOffice, SafeDesk oder jetzt Auftragswesen Next innerhalb von Unternehmen Online. Da ist ja auch ganz viel passiert. Aber das hilft wirklich eine Menge, weil es wird sehr häufig noch die Standardkorrespondenz versendet, wirklich in Briefform, obwohl sich die Mandanten wahrscheinlich bei Amazon Prime und Netflix und so weiter sowieso schon damit abgefunden haben, dass sie woanders digitale Rechnungen bekommen. Und das führt gleichzeitig zu einer Optimierung der Stammdaten, was auch eine Menge bringt. Also häufig ist ja in dem DATEV-Arbeitsplatz bei den Kanzleien nicht ansatzweise korrekt dargestellt, welche E-Mail-Adresse wird für welche Zwecke verwendet? Ich habe den Leiter Rechnungswesen, ich habe die Verwaltung, ich habe die Geschäftsleitung, ich habe die Invoice-Ad-Adresse. Das ist nicht gescheit gepflegt in den Stammdaten. Und ich muss doch, wenn ich wirklich modern und standortübergreifend oder egal Homeoffice, was auch immer, arbeiten möchte, dann muss der Stellvertreter immer genau erkennen bei dem Mandanten, jo, das bereite ich dem jetzt so vor und das kann jetzt eben die Kanzlei komplett digital verlassen. Beispielsweise. Also das bringt eine ganze Menge. Also erfahrungsgemäß 80-90% der Mandanten wählen sowieso die komplett digitale Korrespondenz. Und dann passe ich meine Stammdaten an, dass jeder Bescheid weiß. Dann passe ich meine Vorlagen daraufhin an, dass sie immer mit dem digitalen Briefkopf und der digitalen Signatur erstellt werden, damit das Produkt nach außen hin ähnlich aussieht. Und dann sollte ich auch das Thema E-Mail-Verschlüsselung anpassen, weil ganz viele Kanzleien nutzen ja die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, meistens von der Dativ. Und die ist super aufwendig. Das wird in meinem lokalen Postfach verschlüsselt, geht über beide Server, dann landet das beim Empfänger und der muss es aktiv entschlüsseln, kann das auf dem Smartphone nicht lesen oder sonst was. So, und es gibt ja mittlerweile auch von der Steuerberaterkammer verifizierte Lösungen, nämlich die Transportverschlüsselung, die super praktisch funktioniert. Das Ding geht aus meinem Postfach unverschlüsselt raus, wird erst an unserem E-Mail-Provider, Server verschlüsselt und der Transportweg ist komplett sicher verschlüsselt, aber der empfangende Server entschlüsselt direkt und es landet auch entschlüsselt, so als wäre nie was passiert beim Mandanten. Der kann es sofort lesen, der kann es sofort öffnen und das ist sogar, wenn man dann, jetzt werde ich detailliert, ein QTLS-Verfahren nutzt und das machen verschiedene Anbieter, ich nenne direkt mal zwei, um hier keine Werbung zu machen. Hornet Security nutzt TLS, Comcrypto nutzt QTLS und die Kanzleien, die darauf umgestellt haben, die sind so happy, weil was ist die Wahrheit? Wenn man dieses Ende-zu-Ende nutzt, häufig gibt es dann stillschweigende Abkommen zwischen dem Mitarbeiter und dem Mandanten. Ach komm, schick mir das doch so. So, und jetzt, Frau Müller verdient 50 Cent mehr die Stunde, geht dann auch so raus. Personenbezogene Daten Dritter werden unverschlüsselt versendet. Und das ist halt dann schon ein großes Problem. Und häufig, wenn man auf so eine Verschlüsselungstechnik umstellt, kriegt man vom Mandanten sogar eine Rückmeldung, was ist jetzt hier los? Ne? Und dann packt man in die E-Mail-Signatur einen Hinweis, macht dir keine Sorgen, das war alles richtig. Dass wir verschlüsseln immer noch. Und das bringt auch eine ganze Menge plus ein E-Mail-Archiv. Es gibt ja Anbieter wie zum Beispiel Maystore und dann muss ich ja nicht jede E-Mail, die ich versendet habe, auch irgendwie in mein DMS umspeichern. Also das ist ja dann safe und wird da revisionssicher archiviert und das reduziert natürlich den manuellen Aufwand bei der Archivierung enorm in der Kanzlei. Und allein diese Punkte, das klar machen mit dem Mandanten, welche Korrespondenz willst du haben oder einfach pauschal auf digital umstellen, das im Dativ-Arbeitsplatz gescheit darstellen, dann daraufhin auch die Verschlüsselungstechnologie praktischer gestalten und dahinter ein E-Mail-Journal-Postfach schalten, das bringt eine Menge Punkte in der täglichen Korrespondenz.
Ja, finde ich ein ganz toller Punkt zum Starten. Ich persönlich bin immer genervt, wenn die Mails zu sehr verschlüsselt sind und ich die Dinger nicht aufkriege oder sie am Handy gar nicht lesen kann, sondern sie dann halt erstmal wieder am PC öffnen kann oder ich irgendwo ein Passwort habe und mir denke, okay, du hast jetzt hier 100 Passworts von irgendwelchen Kollegen für deren PDFs. Das heißt, da bist du auch mal auf der Suche und dann werden auch die einfachsten Dinge verschlüsselt, die eigentlich, selbst wenn sie abgefangen werden, total irrelevant sind. Von daher ist so ein direktes Versenden eigentlich eine super Lösung.
Ja. Und ein anderer Punkt ist häufig, wo ich denke, das ist so einfach, warum nutzt ihr das nicht noch ja viel intensiver? Das ist die KI-Buchhaltung. Also es ist ja auch, jetzt sind wir ja beide in Dativ-Kanzleien unterwegs und das wurde ja schon vor Jahren, ich kann mich daran erinnern, da war ich auf der Steuerberater-Expo in Hannover, noch die letzte, die da lief. Und da wurde das schon als Buchhaltungsautomat angekündigt, sondern Jahr um Jahr ging ins Land und dann wurde gemeckert, weil es kam nichts. Der Steuerberater wurde nicht entlastet. So, jetzt ist ja der offiziell wird er ja genannt Automatisierungsservice Rechnungswesen, der Dativ, schon ein paar Jahre am Start. Und der kann mittlerweile auch problemlos Aufteilungsbuchungen durchführen. Der legt die Kreditoren, Debitoren, Stammdaten an. Und es ist ja insofern überhaupt kein neues Tool, weil ich habe den Aufwand von 3 Klicks in meinem Mandanten, das zu aktivieren. Und die einzige Voraussetzung ist, dass es einen Belege-Online-Bestand gibt. Egal, ob der Mandant die Belege da reinlädt oder ob ich einen internen Scan-Service in der Kanzlei habe, worüber die Belege dort abgelegt werden. Und dann legt die KI schon los. Und dann kriege ich manchmal die Rückmeldung von Kanzleien oder Mitarbeitern, ja, bringt nichts. Ich so, ja, wie lange hast du das denn jetzt am Laufen? Er hat das jetzt letzten Monat gestartet. Ich so, der muss ja auch erstmal lernen. So, und dann mindestens mal 3 Monate laufen lassen. Und wir haben das bei über 200 Beständen aktiviert. Und dann habe ich eine Online-Umfrage bei den Mitarbeitern gemacht. Und die sagen, ja, das ist cool. Die manuelle Tastatureingabe reduziert sich wirklich massiv dadurch und durch die gesteigerte Qualität der Stammdaten ist auch sowas wie eine Lerndatei beim Bankbuchen viel, viel besser, weil er natürlich bessere Informationen hat, mit denen er das Ganze ausziffern und matchen kann, bei offenen Postenkreditoren beispielsweise. Und das sind so einfache Tricks und das kostet 5 Cent pro hochgeladenen Beleg. Es gibt ja auch den Anbieter Buchhalter Pro, der sich extrem auf diesen internen Scan-Workflow spezialisiert hat. Das heißt, wenn ich als Kanzlei vielleicht noch nicht bei meinen 60-70% aktiven Unternehmen Online-Mandanten bin, dann und ich will einen großen Schritt machen, ja, dann mache ich diesen Scan-Workflow vielleicht mit Buchhalter Pro. Das heißt, ich habe einen Hochleistungsscanner und dann gibt es noch zwei andere KI-Systeme davor. Die eine trennt die Belege sehr zuverlässig und die andere kategorisiert die Belege sehr zuverlässig. Und dann werden die alle schon sauber in die Cloud geladen, wo dann wieder die Buchhaltungs-KI drüber läuft. Also das sind Dinge, die sind etabliert und die kann ich entweder mit Mandanteneinbezug machen oder aber ohne und die führen recht schnell zu einer massiven Zeitersparnis.
Okay, das hört sich jetzt schon sehr komplex an, KI-Buchhaltung. Wir empfehlen unseren neuen Kanzleien erstmal mit etwas Einfachem anzufangen, also erstmal Kontoauszugsmanager, um die auch nicht zu überfordern. Gilt dieser Rat noch oder sagst du, nee, komm Daniel, das ist aber mittlerweile schon komplett überholt, direkt eine Stufe mehr?
Nein, also das ist immer der Tipp Nummer 1, hast du vollkommen recht, weil die Buchungen, die dann über die Bank reinkommen, die werden zu 80% automatisiert mit dem Kontoauszugsmanager. Das ist die erste Digitalisierung schlechthin, noch vor den digitalen Belegen, sollte ich digitale Bankdaten einspielen. Und selbst wenn die 10 Euro, die das dann kostet, den Mandanten hindern, ja, zur Not übernehme ich das als Kanzlei, weil wenn da 200 Buchungen pro Monat eingespielt werden, da habe ich das sofort gewonnen. Und das FIBO-Honorar im nächsten Jahr kann ich ja dann auch anpassen.
Das finde ich ein ganz toller Rat zum Schluss, Niklas. Vielen Dank, dass du heute da warst. Vielleicht finden wir noch einmal Gelegenheit für noch eine Folge.
Ich denke, da ist Thema genug vorhanden. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, freue mich auf die nächste Session.
Dankeschön.
Ciao.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.